Herzlich willkommen zur NMAC Podcast Nummer 608, lieber Holger.
Moin, moin.
Wir trinken heute Booster Citrus Zero Energy Drink.
Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Prost.
Wir haben heute nämlich einen Gast und den kennt ihr vielleicht aus der Folge 379. Holger, wir haben damals über Borderlands gesprochen. Und heute sprechen wir über Street Fighter 6 und da gibt es keinen besseren Experten als Holger, als nicht in meinem Umfeld, weil ich nämlich gar nicht so viele Leute kenne, die dieses Spiel tatsächlich spielen. Und auch ich kenne mich ja mit Street Fighter selber gar nicht so gut aus, denn ich habe ja vor dem Test zu diesem Spiel gedacht, oh ja, Street Fighter ist ja irgendwie von der Seite und dann prügeln, ne? Und dann festgestellt, dass es irgendwie viel mehr gibt in diesem Spiel. Wie bist du denn an Street Fighter 6 überhaupt dran geraten?
Ich habe es mir bestellt und dann ist es angekommen. Street Fighter, ich bin jetzt kein Street Fighter Experte, ne? Nur um die Erwartungen nicht zu hoch zu holen. Vor allem so, was die Lore angeht. Und ich bin auch kein guter Street Fighter Spieler, ne?
Ja, das war's dann mit diesem Podcast.
Aber ich spiele es halt gerne, ich spiele es halt auch online.
Ja.
Viel. Fast jeden Abend, ne?
Ja. Das macht ja schon viel Expertise aus.
Genau. Ich bin aber halt nicht gut, ne? Ich verliere halt auch oft, ne? Ich bin relativ früh, habe ich mir dieses Spiel gekauft, glaube ich, sogar zum Release, die Collector's Edition.
Das kam 2023 raus?
Ja, glaube ich schon. Also die Mad Gear Box für die PlayStation 4 damals. Ich habe davor auch relativ viel im PlayStation 4 Street Fighter 5 gespielt. Auch online.
PlayStation 4 Street Fighter 5. Also, ja, jetzt gibt es ja. Ich habe 3DS Street Fighter 4 gespielt.
Das habe ich auch gespielt. Aber nicht so viel.
Nee, ich auch nicht.
Und generell angefangen habe ich mit Street Fighter, ich glaube, so wie viele in Deutschland, weil wir sind ja hier in Deutschland und haben keine Arcade-Kultur. Richtig. Deswegen haben wir alle angefangen mit Super Nintendo Street Fighter wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und dann, ja, 3 habe ich noch auf der Dreamcast relativ viel gespielt, 4 wenig, dann bis es dann irgendwann auf dem 3DS zurück war, da hatte ich so eine kleine Street Fighter Pause.
Ja.
Dann 5 wieder viel.
Ja.
Und jetzt halt 6 halt aber auch mit einer Pause. Ne? Ich habe 6 angefangen zu spielen, als es rausgekommen ist. Dann hat sich in meinem Privatleben eine ganze Menge verändert und dann hatte ich halt wenig Zeit zum Spielen. Und seitdem ich mir dann in diesem Jahr im April zu meinem Geburtstag, glaube ich, oder so, PlayStation 5 gekauft habe und die ins Wohnzimmer gestellt habe, kann ich wieder abends ein bisschen spielen und habe halt dann auch hauptsächlich Street Fighter gezockt.
Ja. Und ich habe dich als Experten nicht nur für Street Fighter eingeladen, sondern weil wir natürlich auch vielleicht Kreuzreferenzen brauchen. Du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie heißt das Buch und was macht es?
The History of Fighting Games 1984 bis 2024. Und das beschreibt so die Entwicklung des Genres der Fighting Games. Von 84, also das Genre ist ja so aus dem Sport-Karate-Genre emerged, entstanden.
Ja.
Und wie sich das so verändert hat. Und habe ich halt für jedes, also eigentlich wollte ich ein Buch schreiben, wo alle Spiele dann vorkommen. Das war halt dann irgendwann, habe ich eingesehen, dass es halt einfach zu viel ist. Und dann habe ich halt mich auf ein Spiel pro Jahr beschränkt. Das sind dann 40 Spiele.
Ja.
Und dann war ein bisschen wenig. Und dann habe ich nochmal auf 101 aufgeführt und habe so, weil gerade so in den 90ern sind viele Spiele im gleichen Jahr rausgekommen, die halt gut waren oder erwähnenswert waren. Es ist nicht nur eins, was herausstach, sondern mehrere. Und dann bin ich auf 101, habe ich mich dann festgelegt. Und dann noch so ein bisschen Text nebenbei. Ne? Das Buch ist im Selbstverlag bei Amazon erschienen. Kann man, wenn du so ein Kindle Online-Subscription-Dings hast, kannst du es umsonst lesen.
Und ansonsten kannst du es einfach kaufen.
Ansonsten ist es halt relativ teuer, finde ich. Die gebundene irgendwie über 60 und die Softcover irgendwie 30 oder sowas, ne? Finde ich, oder 40 sogar, finde ich eigentlich viel zu teuer. Aber das ist halt der Druckpreis bei Amazon, ne?
Ja.
Ich will jetzt im November, glaube ich, kann ich das als E-Book auch außerhalb von Amazon verkaufen.
Ah, da gibt es also auch noch Auflagen, wenn man es verkauft.
Ja, nee, es gibt, ich bin dadurch, dass ich das halt bei Kindle umsonst drin habe, für diese Abonnenten, mhm, bin ich da an gewisse Zyklen gebunden, wo ich das nirgendwo anders anbieten darf.
Ja, okay.
Und wenn das abgelaufen ist, dann werde ich es halt nicht mehr bei Kindle umsonst anbieten. Aber dann kann man sich das PDF für Minimum 2, vielleicht sogar 10, also 10 würde ich gerne haben, aber wenn es nur 2 sind, das ist auch okay. Also wo man selber seinen Preis auswählen kann, online stellen, dann kann das mehr Leute lesen.
Ja.
Es bringt ja nichts, wenn das nur 5 Leute gekauft haben.
Sehr cool. Und hat denn da im Jahr 2023 Street Fighter 6 seinen Platz gefunden?
Würde ich davon ausgehen. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht. Aber da können wir ja hier nachgucken. Wir haben ja das gedruckte hier.
2023
Street Fighter 6. 6,
das ist tatsächlich hervorragend. Also da findet ihr noch mehr Informationen, nämlich ein Bild und eine komplette A4-Seite.
Genau.
Genau. Und es geht nämlich in diesem Podcast um Street Fighter 6. Das habe ich getestet für Switch 2. Da hast du es noch gar nicht gespielt.
Nein.
Macht ja aber nichts, weil warum will man das auch an mehreren Orten spielen? Genau, das ist nämlich 2023 erschienen, wie wir schon gesagt haben, auf diversen anderen Plattformen. Alles, was damals so modern war. Und das gibt's jetzt aber auch seit dem Launchtag der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025. Gibt es das halt auch für Switch 2. Und zwar als Game Key Card in der Years 1 bis 2 Fighters Edition. Das bedeutet, da sind die Jahrespässe für Jahr 1 und 2, also 2024 und 25, sind da mit drin.
Die Charakterpässe, nicht die Premium-Pässe.
Die Charakterpässe. Das heißt, es gibt noch mehr Inhalte, die man kaufen könnte, wenn man denn die Premium-Pässe gekauft hätte, die aber 50 Euro pro Jahr gekostet hätten, wenn ich mich nicht täusche.
Oder Kosten auf der PlayStation kosten ja so viel, ja genau.
Genau, und so viel kostet halt auch der Jahr 3-Pass, wenn man ihn denn jetzt kauft in der Premium-Variante. Und ich glaube, es gibt einen für 30 Euro, wo dann nur die Kämpfer drin sind.
Da sind nur die Kämpfer, ein paar Kostüme, aber halt nicht alle Kostüme und nicht alle Farben und die Stages fehlen.
Ah ja, natürlich, die willst du im Grunde ja auch haben. Ja gut, ne, kostet halt dann. Aber dafür hast du halt auch das aktuelle Street Fighter Spiel, auch wenn du es 3 Jahre...
Ja, und wenn dir die Kostüme egal sind, die Stages kannst du auch über diese interne Währung, die man erspielen kann, kaufen. Dann braucht man kein echtes Geld für einwerfen. Also wenn einem nur die Charaktere wichtig sind und die Stages, man sich die anders holt und die Outfits der Charaktere egal sind, dann ist der Charakterpass vielleicht ausreichend.
Ja, okay. Wer ist denn so dein Main?
Ryu.
Seit Street Fighter 2.
Street Fighter, genau. Und ja, ich will, also jetzt kommt mit dem neuen Ultimate Pass oder Charakter Pass G3, kommt C-Viper raus. Und die überlege ich, ob ich vielleicht die Nummer spielen soll.
Ah, das heißt, du bist quasi die ganze Zeit tatsächlich mit deinem einen Charakter am Spielen.
Ja.
Hat sich das bewährt?
Nein.
Weil du gesagt hast, du verlierst auch häufig.
Genau, das ja. Aber jedenfalls muss ich mich jetzt nicht umgewöhnen. Ich spiele halt nicht häufig genug zur Zeit, aus familiären Gründen.
Ja.
Dass ich mir halt irgendwie mehrere Charaktere antrainieren könnte. Ich könnte jetzt vielleicht nochmal Ken spielen, weil der spielt sich ja ähnlich, oder Akuma.
Ja.
Obwohl die sich auch schon, also die haben zwar ähnliche Moves, spielen sich aber schon anders, ne? Und deswegen ist halt für mich konsistent mit einem Charakter zu spielen, ist für mich besser, weil ja. Und ich habe den jetzt auch erst irgendwie auf 3 Sterne Silber, können wir vielleicht nachher mal drüber reden, über League-Punkte und sowas, ne? Aber ich bin jetzt ja nicht, ich glaube, wenn ich den auf Master hätte, dann würde ich mir überlegen, dass man dann mal was anderes spielt.
Ja, genau. Ich habe in meinem Test ja erwähnt, dass es quasi sehr divers ist und vielfältig, das Spiel. War das schon immer bei Street Fighter so? Da hast du vielleicht mehr Einblick als ich, weil du hast ja auch 5 gespielt und 4.
Nee, also 5 hatte ja einen ganz schlechten Start. 5 ist rausgekommen ohne Arcade-Mode und alles, halt quasi nur online spielen. Haben sie dann irgendwann hinterher nachgepatcht und so und auch im Shop dann neue Varianten rausgebracht, also sogar auf DVD neue Varianten gepresst, Blu-ray. Aber da war es halt hauptsächlich tatsächlich normales Fighting, dann Arcade-Mode, wo du halt dann ein bisschen so Story spielst und eine Story, wo du halt immer mal wieder zwischen Charakteren wechselst. Und da fängst halt einen Charakter an, entwickelt sich halt die Story halt weiter. Und was halt auch relativ wichtig ist und auch bei Street Fighter 5 schon gut war, so Trainingsmodus, ne? Wo du halt Sachen trainieren kannst. Und
wo du also deinen Gegner quasi Dinge machen lassen kannst, um dann darauf zu reagieren, oder was?
Genau, oder wo du auch sowas wie EvoMoment 36 trainieren kannst. Also EvoMoment 36 ist ein, das war bei Street Fighter Alpha. Das finde ich Street Fighter 3, Entschuldigung. Ein Evo ist ein Online-Offline-Tournament. Mhm. Und da gab es einen Moment, wo halt so ein richtig cooles, so ein Comeback war von einem Charakter gegen einen anderen. Und diese Szene kann man halt trainieren.
Ach, witzig.
Dann spielt halt der Dummy, der spielt halt diesen einen Charakter und du musst halt dann blocken und dann versuchen, ihn zu erledigen und das Spiel noch zu gewinnen. Und solche Sachen, solche Kombos und sowas kannst du halt dort auch trainieren.
Das kenne ich aus Zeitschriften früher, da gab es das mit Schach. Hm.
Ja, so ähnlich ist das, genau.
Ja, cool. Bei Street Fighter 6 gibt es ja quasi drei verschiedene Modi. Mhm. Der, den ich tatsächlich am meisten gespielt habe, ist die World Tour. Und das ist auch das, was mich am meisten überrascht hat. Das ist nämlich quasi so ein 3D-Welt-Story-Modus ist, wo man sich erst eine Figur bauen kann. Ja, kannst du auch wählen, was du möchtest, Stimme, Aussehen, alles frei entscheidbar. Und damit wirst du dann in so eine Geschichte reingeworfen. Luke ist dein Trainer und dann triffst du erst wen anders. Und dann lernst du auf dem Weg quasi, während du dich entwickelst, alle möglichen anderen berühmteren Figuren aus diesem Spiel kennen, wie zum Beispiel Shang-Li.
Lernt man relativ früh erkennen.
Genau, die lernst du halt relativ früh kennen. Und viele andere aber auch noch.
Eigentlich alle, glaube ich.
Ja, genau.
Sogar die DLC-Charakter Terry Bogard und May, die ja von SNK kommen.
Ja.
Die sind dann auch als Charakter in dieser World Tour mit integriert worden.
Ja. Ja. Und da ist tatsächlich auf der Switch 2 ein großer Unterschied zu den anderen Fighting-Modi, weil das nämlich in 30 Frames per Second läuft, während die anderen in 60 Frames per Second laufen. Niemand weiß warum. Aber es ist so, ich kann den Unterschied sowieso nicht sehen, deswegen stört mich das jetzt nicht. Ich habe deswegen relativ viel Zeit im World Tour-Modus verbracht.
Ich habe da 22,5 Stunden verbracht bis jetzt.
Das letzte Mal, als wir darüber sprachen, hattest du aber ungefähr eine halbe.
Ja.
Was ist passiert?
Ich wollte, also in diesem World Tour Modus kann man Sachen freischalten, die dann fürs ganze Spiel gelten, wie andere Kostüme und sowas. Und ich wollte halt gerne für Ryu ein anderes Kostüm haben. Dann habe ich angefangen, diese scheiß World Tour zu spielen und bin da irgendwie hängen geblieben und bin jetzt aber auch dadurch so weit, dass ich das jetzt auch durchspielen will.
Ja, witzig.
Ich bin keiner, der normalerweise so 100% Spiele spielt. Ne? Also Spiele bis zu 100% fertig spielt. Sondern ich spiele normalerweise die Story und dann ist gut. So für Sidequests habe ich keine Zeit. Ne? Mhm. Es sei denn, sie sind irgendwie nötig, um halt aufzuleveln und sowas. Ne? Und ja, das Spiel, da mache ich jetzt die Story durch. Und dann gucken wir weiter.
Ja. Und warum fandst du das doof grundsätzlich? Weil das eben normalerweise nicht deinem Spielstil entspricht.
Nö, weil es jetzt auch nicht so herausfordernd war. Ne? Also ich finde halt online gegen andere Leute zu spielen deutlich herausfordernder und interessanter. Und das ist halt auch der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe und nicht um in der 3D-Welt irgendwie Red Dead Redemption mit Street Fighter Charakteren zu spielen.
Ja, da kommt ja dann einer der anderen Modi zu tragen. In welchem spielst du denn da? Battle Hub?
Ich spiele hauptsächlich in der, wie heißt denn das jetzt, das dritte?
Gute Frage.
Fighting Ground, genau, da spiele ich hauptsächlich. Und auch hauptsächlich Casual Matches. Also wie ich spiele ist, ich mache das an, spiele ich ein bisschen Casual Matches im Fighting Ground. Wenn ich dann denke, ich habe genug Gegner, also bei Casual Matches, da trifft man auf Gegner, also auf echte Menschen. Das ist aber nicht abgestimmt auf, wie gut man selber ist. Wenn ich Silberrang bin, heißt es nicht, dass ich da nur Leute treffe, die um Silber und um Silber herum sind, sondern da treffe ich halt auch auf Leute, die Master sind, die Diamond sind, die auch Beginner sind. Ne? Mhm. Und wenn ich dort häufig genug Leute getroffen habe, die besser sind als ich vom Rang her und wo ich denke, ich habe die trotzdem ganz gut besiegt oder ich war nicht ganz so schlecht, dann gehe ich auf Rank-Matches, dann spiele ich ein bisschen Rank-Matches, bis ich dort frustriert bin, dass ich die ganze Zeit verliere und dann höre ich auf. Okay. Und dann, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, gehe ich dann halt auf die World Tour.
Ja.
Und das ist so das, was ich meine. Jetzt gibt es bei dem Street Fighter 6 halt auch regelmäßig so Challenges, die man machen muss, mit denen man zusätzliche Sachen freischalten kann, wie neue Sprüche, die dann man einblenden lassen kann bei einem Kampf oder neue Ausrüstungsgegenstände für den Avatar in einem World Tour und andere Sachen. Und man kann dann auch tatsächlich Geld gewinnen, mit dem man Sachen kaufen kann. aber nur nachdem man einmal Geld investiert hat, um da Sachen zu kaufen. Also es gibt für diese Sachen, die man gewinnen kann, zwei Ranks. Einmal normal und einmal Premium. Und diesen Premium muss man freischalten mit irgendwie 5 Euro.
Okay.
Aber man kann dann auch 5 Euro gewinnen. Wenn man Premium voll macht, kriegst du 5 Euro wieder. Dann kannst du wieder nächstes Mal wieder freischalten. Und um diese Sachen zu machen, muss man halt so Challenges machen, wo es dann Kudos, heißt das, für gibt.
Ja.
Die dann darauf angewendet werden. Und dann schaltet man so nach und nach Sachen frei. Und diese Challenges, die spielen oft im Battle Hub.
Okay.
Da musst du dann einen Avatar-Kampf machen oder mal an diesen Arcade-Automaten, die da stehen, spielen.
Mega
Man. Oder was zugucken, ne? Beim Kampf zugucken. Genau, mit Mega Man spielen kann man beispielsweise. Ne? Und die mache ich dann halt auch.
Ja.
Und das Komische ist, ich habe halt angefangen mit immer nur Fighting Ground. Und je mehr ich die anderen Sachen spiele, desto mehr Gefallen finde ich auch an diesen anderen Sachen. Das ist ganz lustig. Also es hat Capcom da tatsächlich schon ganz gut gemacht. Ne? Also ich kann verstehen, wenn das nichts für einen ist. Mhm. Man muss es dann ja auch nicht spielen. Man kann sich dann ja auf Fighting Ground konzentrieren und dann oder die Matches im Battle Hub sind ja auch ganz nett.
Ja.
Wenn man wirklich nur dieses pure Street Fighting-Erlebnis haben möchte. Ne?
Ja.
Und dass sie diese World Tour da dran gebastelt haben, ist halt für mich so ein nettes Gimmick und finde ich lustig.
Ja, aber ich finde es halt super, dass sie quasi so viele Möglichkeiten geben, damit quasi in Berührung zu kommen. Ne? Wer keine Ahnung von Fighting Games hat, der ist mit Street Fighter 6, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, ganz gut beraten, weil es da so viele Optionen gibt, sich quasi irgendwie damit zu befassen.
Ja, ja.
Das finde ich echt ganz cool. Der Battle Hub, den hast du kurz erwähnt, da bist du aber nicht so häufig unterwegs, weil es da nur diese Challenges gibt. Was macht man da sonst?
Nee, also im Battle Hub, das ist halt so ein, keine Ahnung, wie nennt man das, so eine Halle. Also man geht da rein, sieht aus wie so eine Halle. In der Mitte ist eine Kampfarena, wo man dann halt mit seinem Avatar, den man halt in der World Tour auflevelt und immer besser macht, mit dem man dann dort gegen andere Avatare kämpfen kann. Das Problem ist, die meisten Leute, die da drin sind, haben sehr hochgelevelte Avatare und es ist sehr schwer, dagegen die zu gewinnen.
Mhm.
Dann gibt es zusätzlich noch um diesen diese Kampfarena auf den Rängen quasi so Arcade-Automaten, die da rumstehen.
Mhm.
Und dann kannst du dich halt an einen Arcade-Automaten reinsetzen und warten. Und dann kommt vielleicht jemand an und setzt sich da auf die andere Seite. Und dann kann man Street Fighter 6 spielen, so wie auch bei Fighting Ground. Also einfach mit Ryu, Ken, Cammy, wem auch immer, gegeneinander.
Ja.
Und dann gibt es einige Automaten, die sind besonders. Dann gibt es Extreme Battles. Da zählt dann nicht das klassische, ich verprügele dich und ziehe dir die Lebensenergie ab und dann gewinne ich, sondern beispielsweise, man muss einen umhauen und fünfmal muss der Gegner auf dem Boden liegen, dann gewinnt man. Und oder ähnliches. Oder du musst Drive Impact machen, diese neue Drive-Mechanik. Also gibt es so spezielle andere Gewinnbestimmungen. Wie heißt das auf Deutsch?
Ja, passt schon, Gewinnbestimmung.
Ne? So, andere Regeln dafür, wann man gewinnt, wann man einen Kampf gewinnt. Das ist dann eh auch ganz lustig, finde ich.
Ja.
Und was dann halt auch noch darum steht, sind halt weitere Arcade-Automaten, wo du halt alte Capcom-Spiele spielen kannst, ne? Final Fight und Mega Man und was weiß ich noch. Und das ist, habe ich noch nicht wirklich gemacht, weil die können die Spiele anders spielen, in der Regel. Aber ich finde es ganz lustig, so als Dreingabe, weil an diesen Spielen verdient Capcom ja in Wirklichkeit auch nichts mehr. Die sind jetzt umsonst drin.
Ja.
Und ist eigentlich so ein bisschen schönes Nostalgie, dass sie das da reingepackt haben. Und die wechseln halt, glaube ich, auch. Also kann man immer wieder andere Spiele drin spielen.
Ja.
Und diese Automaten tauchen auch in der World Tour auf. Das Ganze steht auf einmal so ein Automat
drauf. Ja, stimmt.
Und dann kannst du da Mega Man spielen.
Das stimmt. Das finde ich auch sehr witzig. Du hast vorhin den Drive-Modus erwähnt. Willst du da näher drauf eingehen?
Ja,
also Drive-Modus. Das ist ja quasi die Neuerung von diesem Spiel.
Genau, du hast neben der Lebensenergie im oberen Bereich eine Drive-Gauge oder so eine Drive-Leiste, die hat 6 Segmente, 7 Segmente. Und es gibt noch zusätzlich, gibt es da unten das Supermeter. Das lassen wir erstmal weg. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Was das Drive Gauge macht, das ist so eine neue universelle Ressource, die man für verschiedene Dinge anwenden kann. Beispielsweise gibt es so einen Drive Impact. Das heißt, man drückt einen Knopf. Bei der PlayStation ist es R2, glaube ich.
Je nach Steuerungsart.
Oder sind
wir noch nicht drauf eingegangen. Es gibt ja auch zwei
Steuerungsarten. Oder man drückt zweimal den Hard Punch und Hard Kick zusammen.
Mhm.
Anyway, dann macht der so eine 2 Sekunden Animation und ist quasi fast invisible. Invincible. Invincible, fast. Also kann nicht getroffen werden. Fast. Es ist tatsächlich ein Armored Move und es gibt Armor Breaking Moves. Und na, auf jeden Fall kann man sich so befreien. Man kann dieser Move kann aber gekontert werden mit dem gleichen Move. Ne? Also wenn ich den drücke und du dann schnell genug bist und den auch drückst, gewinnst du.
Mhm, okay.
So. Dann dieser Move zieht halt eine gewisse Anzahl von dieser Drive Gauge ab.
Ja.
Die Drive Gauge baut sich alleine automatisch wieder auf. Da muss man nichts mehr machen. Einfach nur baut sich alleine wieder auf.
Einfach nur warten und aushalten.
Genau. Dann gibt es den sogenannten Drive Rush. Das ist, wenn man Parry drückt und zweimal nach vorne, dann sprintet der Charakter los und dann kann man halt nochmal schnell Fläche machen und zuschlagen, zutreten oder sowas. Da ist man aber auch verletzbar. Man kann da zum Beispiel abgeschossen werden mit einem Feuerball oder so.
Ja.
Dann gibt es zusätzlich noch die DP-Moves, also die, wenn du statt einmal Schlag bei einem Special-Moves bei zwei Schläge oder zwei Tritte drückst, dann wird der Move so feuermäßig und stärker.
Ja.
Der zieht auch Drive Gauge ab.
Ja.
Wenn die Drive Gauge leer ist, kommt man in den sogenannten Burnout-Modus. Wenn man im Burnout-Modus ist, ist man mehr verletzlich. Also man kriegt mehr Energie abgezogen, wenn man getroffen wird.
Man ist auch langsamer.
Man ist langsamer. Wenn man blockt, kriegt man Chip-Damage. Man kriegt trotzdem Energie abgezogen, obwohl man blockt.
Mhm.
Man kann kein Parry mehr machen und man kann natürlich auch kein Drive, kein dieser drei Drive-Attacken mehr machen.
Ja.
Man kann das aber ganz geschickt ändern. Also das Drive-Gauge ist eine Ressource, die ist fast so wichtig wie die Lebensenergie, würde ich sagen. Weil man sie halt sehr geschickt einsetzen kann. Wenn ein Gegner in der Ecke ist und im Burnout ist und man dann nochmal mit der Drive Impact dagegen haut, wird er gestunt. Also was man früher auch bei Street Fighter 2 hatte, dass so die Vöglein fliegen, das passiert dann halt auch. Und das kann man halt geschickt ausnutzen, wenn man weiß, meine Lebensenergie ist halt so wenig, aber wenn ich den jetzt stunne, dann habe ich so viel, kann ich ihm so viel Schaden zufügen, dass ich trotzdem gewinne.
Ja.
Solche Sachen.
Ja.
Und halt, wie gesagt, wenn einer im Burnout ist, dann Feuerbälle rauf, weil der kriegt trotzdem Energie abgezogen, auch wenn der versucht zu blocken.
Ja.
Das hilft halt auch. Also man muss mit dieser Drive Gauge wirklich spielen und die darf die nicht vernachlässigen. Das habe ich am Anfang auch gemacht, habe die halt nicht so wirklich geachtet. Und das ist halt ein fataler Fehler.
Ja. Das heißt, du kannst da quasi so ein bisschen mit einer zusätzlichen Energie haushalten und gucken, ob du dich jetzt verausgabst und hinterher dann möglicherweise in den Burnout gehst. Aber es hat sich gelohnt, weil du damit vielleicht den Gegner besiegt hast.
Genau.
Und die Wahrscheinlichkeit ist halt...
Also man sollte vermeiden, irgendwie in den ersten 10 Sekunden im Burnout zu landen.
Ja.
Das ist keine gute Idee.
Ja. Die Superleiste hast du noch erwähnt.
Genau. Es gibt ein paar Special Moves. Level 1, Level 2, Level 3 und Critical Attack Supers. Die haben noch eine spezielle Tastenkombination, die halt dann von der unteren Leiste abgezogen werden. Diese Leiste baut sich auf, ich glaube, wenn man attackiert und wenn man blockt. Also die wird, die wird nicht automatisch aufgebaut.
Die musst du aktiv aufbauen.
Ja, genau.
Genau. Das spielt sich übrigens alles anders, je nachdem, welche Art der Steuerung man will. Es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich die klassische 6-Tasten-Steuerung, 2 Schläge, 2 Tritte und...
Nee, 3.
3 jeweils. Und es gibt die moderne Steuerung, die quasi nur noch eine Taste hat für Schlagen. Nee, die hat einen schwachen Angriff, einen mittleren Angriff und einen starken Angriff und einen Spezialangriff. Und damit ist das ganze Spiel, ich sag mal, deutlich anders. Vielleicht einfacher, weiß ich nicht so genau, weil du kannst nicht so genau steuern, ob der jetzt schlägt oder tritt, dein Charakter. Mhm. Aber... In den meisten Fällen, sag ich mal, passt es jedenfalls. Und es ist halt sehr viel einsteigerfreundlicher, weil du halt weniger Tasten brauchst.
Ja, du hast auch...
Vor allem die Spezialattacken.
Genau, du hast noch Attacken oder Buttons für Assist und dann machst du so Auto-Kombos. Das heißt, hältst diesen Assist-Button gedrückt und drückst halt immer Schlag, 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 Schlag.
Mhm.
Ja, oder dann macht er halt automatisch Kombos. Und das ist... Also für mich, ich spiele halt im klassischen Modus, ne? Und damit klarzukommen mit den Leuten, die im modernen Modus spielen, war für mich am Anfang nicht einfach.
Weil die ständig Kombos raushauen.
Weil die ständig Kombos rausholen, weil die sehr gut sind im Anti-Air, wenn du reinspringst in die Gegner, das Wenn, also ein Kenner und Rio macht halt relativ einfach da so einen Dragon Punch.
Genau, weil du, weil die
auf einen Knopfdruck machen.
Ne? Genau, weil der Angriff quasi automatisch kommt, je nachdem von wo der Gegner gerade kommt.
Genau, und man muss halt also anders mit diesen Spielern umgehen, die halt in Modern spawnen. Das Lustige ist, diese Autokombos, die kennt man halt irgendwann. Mhm. Man weiß genau, wann, wie die kommen. Und dann kann man halt darauf reagieren. Und wenn du weißt, wenn du so einen modernen Spieler mal eine Runde beobachtet hast, also du kämpfst gegen den, die erste Runde verlierst du vielleicht, ne? Aber dann weißt du, was der macht. Und dann kannst du den hinterher relativ einfach besiegen.
Ja.
Finde ich.
Hast du grundsätzlich Tipps für Neuanfänger von
Blocken
weiter?
Blocken.
Blocken geht mit Taste nach hinten.
Nach hinten, genau. Blocken und keinen Scheiß machen. Also viele fangen ja an, oh geil, die super Moves, ich muss immer Feuerball schießen und nochmal Dragon Punch, bla bla bla. Einfach nicht machen. Nein. Blocken und dann, also für mich als Rio-Kämpfer, niedrige Tritte, die kommen relativ weit, ne? Oder die leichten Schläge, ne? Und wenn du dann den ersten triffst, dann kannst du die Scheiße machen. Dann kannst du super Moves machen und bla bla bla, alles, ne? Weil die dann auch connecten, nennt sich das. Also dann kannst du also Kombos daraus bilden, ne? Aber diese super Moves und auch die schweren Angriffe, also die harten Angriffe, die brauchen halt zu viel Zeit beim Startup und da kann dann, wenn der Gegner dann zur gleichen Zeit einen leichten Angriff macht, gewinnt er halt.
Ja.
Und dann macht er halt seine Kombo, ne? Deswegen zurückhalten, ruhig bleiben, blocken, Würfe mal ab und zu mal machen, wenn man nah rankommt an Gegner.
Ja.
Was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich es schaffe, einen Gegner zu werfen, den direkt danach nochmal werfen und nochmal werfen. Obwohl die sich dagegen wehren könnten, viele machen das einfach nicht und dann, ja.
Ja. Ja, ja, klar, es gibt ja bestimmte, also bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich so einen Kampf mache und den gewinne, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich den gleichen Move 5 bis 7 Mal gemacht habe und der einfach nicht geblockt worden ist in dem Moment. Ja. Ob das jetzt ein Wurf ist oder ein tiefer Tritt oder so. Ich gewinne aber auch nicht viele Spiele, muss ich dazu sagen. Es gibt ja noch viel mehr anderes Zeug in dem Spiel. Auf der Switch 2 gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Amiibo einzulesen. Die bringen dir dann immer irgendeinen Bonus. Es gibt 3 neue Amiibo mit diesem Spiel, nämlich von, ich weiß gar nicht, Luke ist auf jeden Fall dabei.
Mhm. Kimberly.
Ja, genau. Und noch irgendwer. Und die schalten dann halt bestimmte Dinge frei. Wie zum Beispiel Outfits oder Musikstücke, Hintergrundmusik. Es gibt ja ganze... Also im Grunde in diesen 50 Gigabyte, die das Spiel auf der Switch 2 an Platz braucht, ist ja alles Mögliche an Kram drin. Ne? Da sind sämtliche Hintergrundmusiken von allen vorherigen Street Fighter Spielen drin, die man dann alle freischalten kann. Sämtliche Arenen sind drin, Kostüme in vielfältiger Hinweise. Gibt alle möglichen Dinge, die man da freischalten kann. Hast du dich damit genauer befasst oder ist dir sowas egal?
Nein, das ist mir eigentlich erstmal egal.
Okay.
Also womit ich mich befasst habe, ist der
Jamie.
Hier kommt der New Challenger Screen, der kommt, wenn man ein Online-Match macht, weil den kann man nämlich auch customizen und da kannst du halt den Announcer von Street Fighter 3 oder sowas mit reinpacken. Und das sehe ich zwar nie, das sieht halt immer der Gegner, gegen den ich spiele, und wir beide haben das ja mal online gegeneinander gespielt, weil das Spiel unterstützt, ich glaube als erstes Street Fighter überhaupt, Crossplay zwischen verschiedenen Konsolen. Ich habe es halt auf der PlayStation. Jetzt spiele ich es auf der PlayStation 5, aber vorher auf der 4 und du auf der Switch.
Genau.
Und wir konnten gegeneinander spielen und du hast dann gesehen, dass ich so einen kleinen Cartoon-Charakter da als Rio hatte.
Ja. Genau, da habe ich mich. Also zum einen habe ich mich über das Crossplay-Feature gefreut, weil das echt gut funktioniert hat, obwohl ich mit meiner Switch 2 im WLAN war, was ja auch nochmal einen großen Unterschied macht. Und du auf der PlayStation 5 unterwegs.
Ja.
Und das hat super funktioniert.
Ja.
Also ich habe durchaus mal gewonnen.
Ja.
Das wird schon was heißen. Tja, was haben wir noch? Findest du, das Spiel könnte irgendwas besser machen? Gefällt dir irgendwas nicht?
Ja, also. kommen wir nochmal zur World zurück. Ich habe jetzt schon zweimal den letzten Kampf gekämpft. Der war aber sehr stark. Und meine Ressourcen haben nicht ausgereicht. Also man kann bei diesen Kämpfen im World Tour Modus, nur im World Tour Modus, zusätzliche Ressourcen sich vorher erspielen, wie Energy Drinks oder irgendwelche Süßigkeiten, die man dann essen kann, und damit seine Lebensenergie wieder auffüllen oder seine Schlagkraft erhöhen und so. Und die habe ich eigentlich vorher bei den Kämpfen relativ wenig gebraucht, aber der letzte Kampf, der war halt einfach zu hart gegen JP. Und Der müsste nicht so hart sein, finde ich. Und ich habe jetzt schon zweimal gegrindet, um aufzurüsten und wieder alles verloren. Jetzt muss ich ein drittes Mal grinden, um mehr Energy-Drinks zu kaufen und so. Habe ich einfach keinen Bock drauf, aber ich will das jetzt durchkriegen, dieses Scheißspiel. Diesen Scheißmodus, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ansonsten finde ich eigentlich den Preis von diesen Jahrespässen ein bisschen zu hoch. Dafür, dass man sich ein Vollpreisspiel gekauft hat, dann nochmal da 50 Euro reinwirft oder 30 Euro. Finde ich ein bisschen hoch. Das Gute ist, es ist ja optional. Ne? Also ich kann das Spiel auch immer noch in der Basisvariante spielen, wenn ich keinen der neuen Charaktere selber spielen möchte.
Genau, du kriegst dich trotzdem vorgesetzt.
Ich kriege sie vorgesetzt. Ich kann dann gegen Terry kämpfen. Aber wenn ich selber Terry nicht besitze, dann spiele ich halt weiter mit Rio oder Cammy oder Ken oder wem auch immer.
Das heißt, du hast keinen einzigen Pass gekauft, weil du selber immer nur mit Rio spielst.
Genau, nein, ich habe tatsächlich den ersten Pass, der war in der Variante mit dabei, die ich gekauft habe. Und den dritten Pass habe ich jetzt auch gekauft. Und den zweiten, also ich habe da, wo der zweite Pass rauskam, da war so gerade meine Pause, wo ich nichts gemacht habe.
Ja, okay.
Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass wenn der dritte Pass rauskommt, dass sie den zweiten nochmal günstiger machen.
Kann sein. Du hast dich dann für die Premium-Variante entschieden oder für die ohne?
Premium, für die Premium.
Wegen?
Weil ich dann auch gleich die Kostüme mitbekomme, die verschiedenen.
Ja, okay.
Und die sind relativ teuer. Also irgendwie ein Kostüm kostet irgendwie 5 bis 10 Euro, glaube ich. Und das finde ich einfach zu teuer. Für so ein nur was Optisches, was den Charakter verändert.
Ja.
Ich finde es cool, das zu haben. Mhm. Ne? Aber das ist keine 10 Euro wert. Und wenn ich da für die ganzen 4 Charakter zwei weitere Kostüme bekomme für 20 Euro mehr, dann ist das okay, finde ich. Mhm. Und die Stages auch dazu bekommen. Ne?
Ja.
Das ist okay. Aber ansonsten, habe ich überlegt, das kann man gar nicht sagen. Es wäre günstiger für mich, wenn ich mir jetzt nochmal diese Year 1 plus 2 Edition kaufe für die PlayStation 5.
Als den Zweier-Bonus-Pass.
Als den Zweier-Bonus-Pass.
Aber da sind ja dann die Premium-Sachen wieder nicht drin.
Nee, aber wenn ich jetzt nur den Charakter, die Charakter haben will, ne?
Ja.
Dann kostet der Pass 30 Euro und das Spiel selber kostet im Internet auch nur 30 Euro, die physische Version bei eBay.
Ja.
Ja, aber ist halt auch nicht so wichtig, ne?
Ja. Was ich noch ergänzend sagen kann, ist, dass das Spiel auf der Switch tatsächlich für meine Verhältnisse super läuft und auch mit den Joy-Con sich echt gut steuern lässt. Natürlich ist es irgendwie was anderes.
Gibt es noch so Fuchtelsteuerung?
Es gibt tatsächlich auch Fuchtelsteuerung, ja. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist relativ, relativ albern, sag ich mal. Da kriegst du vielleicht irgendwelche Kinder mit runden Bildschirm, den du das Spiel aber vielleicht sowieso nicht zeigen willst. Also ich weiß nicht genau, für wen dieser Modus ist. Ja, es ist halt ein nettes Gimmick, so. Ja. Aber es ist nichts, was du länger als eine Stunde machst in deinem Leben. Also würde ich nicht deswegen kaufen. Aber wie gesagt, es ist halt mobil quasi zu haben auf der Switch 2 und das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, kommt halt darauf an, wie man das spielt. Also ich spiele mit so einem Leverless Arcade Controller,
heißt das.
Mit einem hebellosen Kampfstab, genau. Das ist wie so ein Arcade Stick mit halt, wo man halt den auf den Tisch legt oder auf seine Beine legt und da hat man seine 8 Buttons, wo man oben drauf drücken kann. Und da hat man so einen Stick, beziehungsweise hat er nochmal Buttons für die Bewegung. Und ich habe das ein paar Mal versucht, mit dem Controller zu spielen. Aber ist halt was anderes und das kann ich halt nicht. Also da gibt's zum Glück für den World-Modus braucht man das, für die World-Tour, um halt rumzulaufen, brauche ich den Controller.
Ah, ja, natürlich.
Weil das mit dem anderen Controller echt unmöglich ist.
Ja.
Aber sobald es in Kampf geht, wechsle ich auf meinen Arcade-Controller.
Und ja.
Das möchte ich, glaube ich, nicht mit dem Gamepad. Kann man natürlich machen. Ne? Es gibt ja auch genug Pros, die inzwischen Gamepad spielen. Das ist halt immer, was man gewöhnt ist.
Ja. Ich bin ganz froh darüber, dass die Switch 2, die ja einen Mausmodus hat, den bei Street Fighter nicht benutzen will.
Es gab mal einen Street Fighter für einen PC, was mit sich mit dem Maus steuerte.
Oha.
Ja. Das war nicht gut.
Nee, das glaube ich sofort. Maus ist einfach nur für, nee, passt nicht. Ja, damit haben wir, glaube ich, über Street Fighter 6 schon alles gesagt. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben?
Ne, ich bin mal gespannt, wie lange die das jetzt durchziehen mit den Pässen. Also Street Fighter 5 hat, glaube ich, auch 5 Jahre durchgemacht. Mhm. Also wenn das so ähnlich ist, dann sind wir jetzt bei Street Fighter 6 quasi in der Mitte des Lebenszykluses, ja, wenn du die PlayStation-Variante als ja, Basis nimmst.
Ja.
Ja, ich finde das ganz nett. Und man kann natürlich Street Fighter 5 immer noch spielen. Ne? Es kommt halt nur kein neuer Content mehr heraus. Ne? Wir haben andere Spiele, die von anderen großen Fighting-Game-Serien waren, die nach einem Jahr wieder eingestellt wurden. Und das ist ein bisschen schade.
Tekken?
Mortal Kombat.
Ah.
Und deswegen glaube ich, dass Capcom da ganz gut was abgeliefert hat, was halt auch extrem verglichen mit anderen Fighting Games. Man darf, also es gibt mehr Leute, die halt irgendwie Fortnite spielen oder sowas, ne?
Klar.
Aber verglichen mit anderen Fighting Games hat Capcom da echt wieder was Gutes hingelegt und es spielen halt auch die meisten Leute, wenn ich das richtig gesehen habe, von Fighting Games.
Ja, es kann gut sein.
Und deswegen glaube ich schon, dass das noch länger unterstützt wird.
Ja. Naja, du zahlst ja mit deinen 50 Euro, zahlst ja auch die ganzen Serverkosten im Grunde mit.
Ja.
Also ne, für jedes Jahr 50 Euro einwerfen, das hält so ein Server vielleicht schon eine Weile am Laufen.
Ja, ja, ja.
Kommt halt darauf an, wie interessant die Charaktere sind und wie viele Leute das dann tatsächlich machen.
Genau.
Ja. Ja, cool. Ich glaube, damit haben wir dann, achso, nee, vielleicht noch eine Frage. Für wen findest du das geeignet und für wen vielleicht nicht?
Ja, es ist, komm, dadurch, dass es so ein großes Portfolio an Spielmöglichkeiten hat, dieses Street Fighter 6 im Vergleich mit anderen Street Fighters oder anderen Fighting Games, ist es sicherlich schon für mehr Leute geeignet, als Street Fighter 5 geeignet war. Ich glaube, wenn man noch kein Fighting Game gespielt hat, dann sollte man vielleicht vorher erstmal nochmal eine Demo oder irgendwie was Günstigeres einmal anspielen, ob einem das Genre überhaupt liegt,
mhm,
ob einem das Spaß macht, weil das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Von außen sehen die Fighting Games alle gleich aus. Ne? Da hast du zwei Leute, die stehen einander, hauen sich in die Fresse und oben gehen zwei Balken kleiner.
Ja,
ne?
Ja.
Aber die Mechanik ist, wenn du das lange spielst, extrem komplex, was du da beachten musst.
Mhm.
Du brauchst gute Reaktionen.
Mhm.
Du kannst es dir sehr, sehr kompliziert machen, wenn du dir wirklich jedes Mal überlegst, was du jetzt drückst, welchen Knopf, ne? Und nicht ja, nur intuitiv das machst. Das heißt, das ist ein mathematisch es kann ein sehr mathematisch hoher Spielfluss sein, den man da macht. Es ist ein sehr kompliziertes Spiel eigentlich, obwohl es sehr ansteigerfreundlich ist. Man verliert dann halt sehr leicht, wenn man ja, anfängt. Aber ich glaube, das hat Capcom da ganz gut gemacht bei Dings. Und auch der Rank-Modus, dass du halt am Anfang nur gegen Leute spielst, die auch wirklich so in deinem Bereich sind. Nach den ersten 10 Matches, wo du eingestuft wirst, dann spielst du nur noch gegen Bronze-Leute oder was weiß ich. Und dann ist das schon ganz gut. Und wenn man generell so ein Interesse an Fighting Games hat, ist das, glaube ich, aktuell das Spiel, was man spielen sollte.
Würde ich tatsächlich ohne die ganzen Fachkenntnisse auch so einschätzen. Also weil es halt so viele Modi hat, ne? Wie gesagt, es hat sogar Fuchtelsteuerung drin. Aber es hat eben auch diese ganzen super Statistiken, wenn du dir die einzelnen Moves anzeigen lassen kannst und das frameweise dann skippen, um zu gucken, okay, in diesem Moment mache ich am besten das und so. Also da kannst du dich schon sehr, sehr reinnerden in dieses Spiel, obwohl du da echt einsteigen kannst.
Genau. Wenn man natürlich jetzt lieber die ganze Zeit nur Ego-Shooter spielt, sollte man sich vielleicht lieber einen anderen Ego-Shooter kaufen.
Klar, natürlich. Es ist halt ein Fighting-Game für Leute, die gerne Fighting-Games spielen wollen.
Genau.
Ja. Dafür ist es halt super. Oder für Leute, die einfach absolut keine andere Möglichkeit sehen, Mega Man zu spielen.
Genau.
Für die ist das auch eine klare.
Mega Man.
Ja, ich kann noch dazu sagen, übrigens, das war ja bei den bisherigen Street Fighter Spielen auf Switch ein Problem, dass der Netzcode nicht funktioniert hat.
Mhm.
Also wir haben ja zum Beispiel mal die 30th Anniversary Collection, die ich auch fürs NMAG getestet habe. Haben wir versucht, online zu spielen. Das hat nicht furchtbar gut funktioniert.
Ja.
Und das hat dieses Spiel hier überhaupt nicht das Problem. Also das funktioniert reibungslos und super glatt. Also da, ja, Chapeau. Das hätte ich nicht erwartet nach der vorherigen Erfahrung.
Nee, die haben auch den Rollback-Netcode und sowas drin. Also das ist halt ein modernes Spiel mit moderner Technik hinter.
Genau, ja. Und ich finde, das sieht man auch. Also das Spiel ist natürlich auf der Switch 2 mit DLSS quasi in einer niedrigeren Auflösung gerendert, als es dann angezeigt wird.
Mhm.
Aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Also das Spiel hat schon einen sehr distinktiven, sagt man das auf Deutsch so? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Einen sehr speziellen Grafikstil.
Aber auch einen coolen. Also
ich finde auch, das sieht wirklich besser aus als Street Fighter 5 beispielsweise. Und ich kann nicht mal genau sagen, warum.
Das basiert jetzt ein bisschen auf diesen ganzen Street-Art-Graffiti-Dings, so
ja,
Farbkleckse ja, überall. Und das haben die ganz gut eingebracht. Also mir gefällt das optisch sehr, sehr gut.
Ja, es sind einfach knallige Farben drin und trotzdem kannst du halt alles irgendwie super gut erkennen. Es ist nicht, als würdest du einfach in so eine Neonwelt gucken, sondern ich weiß nicht, mir gefällt der Stil halt sehr gut.
Ja.
Und überhaupt, das ganze Spiel ist super. Das Soundtrack ist toll. Spiel spielt sich gut. Ich habe da im Grunde nicht viel dran auszusetzen. Außer, dass die Fighting Passes so teuer sind, dass ich mir den Jahr 3 Pass vermutlich nicht kaufen werde. Ja. Weil dafür spiele ich es nicht genug. Aber ich finde es total in Ordnung, da 50 Euro für zu verlangen bei dem Inhalt.
Ja, und er wird ja auch irgendwann günstiger werden. Also wie gesagt, die Jahr 1 bis 2 kostet auf der PlayStation 30. Diese Edition. Genau.
Ja. Ne? Ich weiß, ist natürlich noch mehr, aber
durch die Cartridges kostet auf der Switch mehr, online wahrscheinlich auch irgendwann günstiger.
Ja, du kannst tatsächlich die Standardversion, die Basisversion für 40 Euro kaufen oder die Year 1 bis 2 Edition für 60. Also da ist der Aufpreis auch nur 20 Euro für die ersten 2 Jahre an Content quasi. Ja. Ist schon okay, ne? Und das wird wahrscheinlich irgendwann günstiger werden, weil sie natürlich auch Leute dazu bringen wollen, den alten Kram zu kaufen, zu sehen, ah, wie cool ist das denn? Kaufe ich mir den neuen Kram doch auch noch, ne? In der Year 4, 5. Ja. Was auch immer da noch kommen mag. Oh, vielleicht noch eine Frage. Wen würdest du dir denn als Kämpfer noch wünschen, der noch nicht drin ist? Hast du da Favoriten aus den bisherigen Spielen?
Nee, gar nicht. Aber also was das Street Fighter 6 ja gemacht hat, das hat ja wirklich diesen Fokus auf Metro City, was ja von Final Fight kommt. Und es gab bei Street Fighter 3 schon Final Fight Charaktere wie Cody und so und fällt mir da manchmal an, ist auch egal. Also wenn da mehr Charaktere von Final Fight in Street Fighter kommen würden, das wäre, glaube ich, ganz lustig. Mhm. Ich bin halt auch ein großer Fan von so Crossover-Charakteren, wie halt Terry Bogard und May. Also ich hätte auch kein Problem, keine Ahnung, wenn da auf einmal noch ein Tekken-Charakter oder sowas auch. Einfach nur so aus Spaß, ne?
Raiden.
Ja, irgendwie. Oder ein Mortal Kombat-Charakter.
Ja.
Ja, es wäre lustig, ne? Aber man darf das dann auch nicht zu eng so von wegen Lore und passt das überhaupt reinnehmen,
ja.
Finde ich. Ne? Einfach ja. Nur, weil es halt lustig wäre.
Ja, das fände ich auch cool. Wenn sie da einfach Kooperationen mit anderen.
Ja.
Ja, könnte man schon machen. Naja. Gut, damit haben wir alles zu Street Fighter 6 gesagt. Kommen wir noch zu unserer Lieblingskategorie dieses Podcasts. Hm. Letzte Woche gespielt. Holger, was hast du denn letzte Woche sonst?
Das Spiel von der 6 World Tour? Was für dich? Nein, ich spiele gerade tatsächlich nebenbei, wenn ich kein Pokémon auf Street Fighter 6 spiele, ich Need for Speed Payback, weil das hatte ich irgendwann angefangen, vor auch schon lange her, und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt kannst du die Story zu Ende spielen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja, während ich diese Story gespielt habe, schon relativ viele Trophäen, die es bei der PlayStation gibt, freigeschaltet habe. Also so Achievements bei der Xbox gibt es vielleicht bei der Switch gerade gar nicht. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kannst du das eigentlich mal auf das so als eins der ersten Spiele auf 100% bringen. Und ich mühe mich jetzt gerade ab, durch diese ganzen Drift-Challenges da durchzuarbeiten, weil die Drift-Challenges sind noch so eins der letzten Sachen, die mir fehlen, um dann dieses Spiel auf 100% zu haben. Deswegen spiele ich Need for Speed.
Ja, verstehe ich.
Weil es ja auch mal was ganz anderes ist. Es ist halt nicht kein Fighting-Game. Ne? Ich hatte auch überlegt, ob ich noch Fatal Fury City of the Wolves spiele. Das habe ich ja auch stehen für die PlayStation. Mhm. Aber ich weiß nicht, so zwischen zwei Fighting Games zu wechseln ist auch nicht einfach. Dann lieber was komplett anderes.
Ja, genau. Ich spiele immer noch Cyberpunk 2077. Habe jetzt gerade im Hauptstory-Strang so viel gespielt, dass ich Pan Am, eine der Hauptfiguren des Spiels, kennengelernt. Ja, die heißt tatsächlich so. Eine Frau, eine Nomadin in dem Spiel. Und da fange ich jetzt an, ihre Story quasi zu spielen. Ich finde das total cool, das Spiel. Es macht so viel. Es hat so viel Atmosphäre. Mhm. Das passiert einfach gerade in den Hauptstory-Elementen, die also nicht nur vom Hauptspiel, sondern auch von dem DLC Phantom Liberty, da gibt es einfach so viele coole Storys, die sie erzählen und dich halt mittendrin. Also ich habe schon lange kein so fesselndes Spiel mehr gespielt wie das. Das kann ich also auf jeden Fall auch immer noch nach 65 Stunden Spielzeit weiterempfehlen.
Vor dem Spiel habe ich mich bis jetzt immer noch gedrückt. Am Anfang hatte es so viele Bugs und jetzt weiß ich nicht. Vielleicht. Wenn ich Need for Speed durch und Street Fighter durch habe.
Vielleicht. Wer Holger und mir sonst so beim Spielen zuhören will, der kann unseren Dirty Minutes Left Podcast hören, wo wir momentan noch wöchentlich ein Retro-Spiel spielen, beide gemeinsam und dann drüber reden. Mhm. Die sind fast alle auf Evercade. Früher haben wir mal andere Konsolen genommen, aber inzwischen spielen wir quasi nur noch Evercade-Spiele, weil da so viele erscheinen. Dirty Minutes Left heißt der Podcast. Ich denke, damit sind wir auch durch für diese Woche und haben Spaß gehabt, hoffe ich.
Ja, immer.
Sehr gut, sehr gut. Ich auch. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer, auch. Unser Drink ist alle. Ich fand ihn ganz lecker. Booster Citrus Zero. Ja, sehr gut. Das ist übrigens auch so ein Ding von Dirty Minutes Left. Das wisst ihr vielleicht nicht, wenn ihr den Podcast nicht kennt, aber da konsumieren wir jede Woche ein koffeinhaltiges Softgetränk.
Und schaffen wir es seit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren tatsächlich immer wieder was Neues zu finden.
Nicht immer. Und manchmal haben sie kein Koffein drin.
Ja, das sind Ausnahmen.
Genau, nächste Woche reden Erik und Markus über die Gamescom 2025. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und damit war es das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.
Schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Ach, sehr gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.